Guten Abend. Ich freue mich, ein paar Gesichter mehr zu sehen wie gestern Abend. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ich gestern Abend gesagt habe. Meine Vorträge sind immer so aufgebaut, dass sie einer in den anderen übergehen. Sie sind nicht abgehakt, dass man sagt, das ist der Vortrag und der kann man dann extra verstehen, sondern in meinem Wesen muss ich immer ein gesamtes Bild haben der Dinge, bevor ich über Details sprechen kann. Deshalb ist es immer wichtig, dass man den roten Faden versteht in der ganzen Sache. So, mein Ziel ist es, dass wir verstehen, wie wir Menschen funktionieren. Dass wir verstehen, wie sind wir aufgebaut. Weil wenn wir das verstehen, haben wir auch eine Möglichkeit zu wissen, wie müssen wir umgehen, wenn die Krankheit da ist? Und vor allen Dingen, wir können wissen, warum wir krank geworden sind. Und ich habe gestern Abend lange eine Einführung gemacht, um zu versuchen zu zeigen, dass in der Medizin wir eine Not haben, dass wir keine Ursache beheben können. Und ihr wisst, wie in jedem Beruf ist es entscheidend, wenn ein Problem entsteht, dass man nach einer Ordnung vorgeht. Ja? Es muss eine klare Ordnung sein. Und die Ordnung, nach der man vorgeht, ist erstens, wenn man ein Problem hat, man muss wissen, woher kommt die Ursache. Ursache finden. Ja, eines Abends kam ich nach Hause und die Garage öffnete sich nicht und ich dachte, die Fernbedienung funktioniert nicht. Aber der Strom war ausgefallen und zwar nicht generell, sondern nur in unserem Haus. So, die Hauptsicherung war draußen. Und ich komme und ich schiebe sie wieder rein und das Licht geht, hurra, aber es geht für vielleicht 20 Minuten und dann, bumm, ist sie wieder draußen. Und bin ja kein großer Elektriker. So dachte ich, vielleicht im Hof gibt es irgendwo, es regnete draußen, wir haben Lampen stehen, vielleicht ist irgendwo ein Kurzschluss, ich suche alle Kurzschlüsse ab, irgendwo, nirgends finde ich etwas, aber die Sicherung fällt mir raus und irgendwann mal fällt sie sofort raus, ja, mach sie rein und bumm, rein, bumm, ja, musste ich die Nacht im Dunkeln schlafen. Es klingt komisch, aber ja, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man ohne Licht schläft. Also nicht, dass ich Licht anhabe, aber wenn man keinen Strom hat im Haus. Aber am anderen Tag kommt dann der Elektriker und was macht er? Wechselt er die Sicherung aus? Wäre das sehr intelligent? Wäre nicht sehr intelligent zu sagen, ha, die Sicherung fällt zu schnell raus. Wir müssen stärkere Sicherung da rein tun, so dass sie nicht so schnell reagiert, wenn etwas da ist. Und er tat das, was mir im Gedanken auch gekommen war zu tun, nämlich alle Sicherungen wegzutun und gucken, wo welche reagiert. Und er hat das getan und dann findet er in der Küche und in der Küche steckt der Wasserkocher in der Steckdose und dort schmort die Steckdose schon. Und wir haben ein Holzhaus. Und das wäre dann nicht so gut ausgegangen, ja, wenn die Steckdose schmort. So, die Sicherung hat uns das Haus von dem Abbrennen gerettet, weil sie den Strom insgesamt abgeschaltet hat. So, wenn wir ein Problem haben, reicht es nicht, dass wir kurzfristig Licht haben, sondern wir müssen wissen, warum funktioniert das nicht. Ich muss die Ursache finden. Ja, was hat er gemacht, nachdem er die Ursache gefunden hat? Nun, er hat die geschmorte Steckdose ausgebaut und hat den Wasserkocher weggeschmissen und hat das Ding wieder instand gesetzt. So, er hat die Ursache behoben. Und als drittes kommt dann, ja, sozusagen die Therapie oder die Reparatur, die danach kommt, ja. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass wir in der Medizin, Wenn wir den ersten Schritt nicht haben, können wir den zweiten Schritt auch nicht tun. So bleibt uns nur der dritte Schritt. Und deshalb fokussiert sich die ganze Sache in der Medizin hauptsächlich auf die Therapie, hauptsächlich um ein Symptom irgendwie wieder wettzukriegen, aber man versteht nicht, wo kommt die Sache her. Und so habe ich ja gestern Abend erzählt, dass ich in der Praxis war und konnte also keine Antwort geben meinen Patienten. Und wenn etwa 90% aller Krankheiten unbekannt sind, dann wie viel Ursache können wir beheben? Ja, die Migräne, ich habe Ihnen gestern Abend das Beispiel gezeigt von der Patientin. Ich habe Ihnen die Geschichte noch nicht erzählt dazu, aber sie hat seit 13 Jahren eine linksseitige Migräne, die manchmal wöchentlich auftritt für 3 Tage. Das ist nicht eine große Freude, aber woher kommt sie? Alles, was ich tun kann, sind Therapien auslotsen, aber ich kann nicht wissen, wenn ich nicht weiß, wo ist das Ding? Wo ist der Kurzschluss, der sozusagen die Sicherung aus der Sache schießt? So, deshalb ist es ganz wichtig für mich als Arzt, ich muss die Ursache finden. Das ist der erste Schritt, den ich tue, grundsätzlich in der Krankheit. Natürlich gibt es Notfälle, wo man zunächst mal ein Notmedikament gibt, um das Leben überhaupt zu stabilisieren, bei einem allergischen Schock oder was auch immer da ist. Da kann man nicht nach Ursache fragen. Ja? Aber generell ist, wenn die Lage stabil ist und wir kein Notfallmedikament brauchen, ist es wichtig zu sagen, okay, was hat das Ganze gemacht? Damit ich dann, wenn ich weiß, was das Ganze gemacht hat, diese Ursache behebe und dann kann ich auch die Therapie nur so lange tun, bis das Sache wieder erholt ist und muss mich damit nicht mehr befassen. Ansonsten muss ich die Therapie wie lange nehmen? Ein Lebenslang. Ja? Wie lange brauchen wir Blutdrucktabletten? Wie lange brauchen wir Cholesterintabletten? Wie lange brauchen wir Zucker? Ja, all die Sachen. So, wir brauchen sie immer ein Leben lang, ja, weil wir sagen, ja, das müssen wir jetzt irgendwie therapieren, weil wir wissen, wir können ja den Wasserhahn nicht zudrehen. Es gab eine schöne Karikatur mal in einer medizinischen Zeitschrift, wo ein OP abgemalt war und da waren die Schwestern und die Ärzte, die trockneten den Boden, weil da stand das Wasser, ja, und im Eck sah man, wie der Wasserhahn offen war und das Becken überflutete. So, das heißt, wir sind ständig am Wasser ausschöpfen aus der Sache, aber wir drehen den Wasserhahn nicht zu. So, wo kommen wir hin? Wir kommen nicht sehr weit hin. Und das war für mich anfangs sehr unbefriedigend, dass ich nicht wusste, was soll ich meinem Patienten letztendlich ursächlich tun und nicht nur irgendein Symptom bekämpfen und es wegtun. Ich vergleiche das manchmal auch mit dem Signal. Ich sehe unsere Krankheiten als ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt in der Funktion des Organismus des Menschen. Und dieses Signal muss nicht an Ort und Stelle die Ursache sein. Versteht ihr? Dort, wo die Sicherung ist, dort ist nicht das Problem. Ja? So, wenn jemand mit einer Mandelentzündung zu mir kommt, dann muss ich fragen, ist es an der Mandel das Problem oder liegt das Problem anderswo? Ja, weil sonst stürze ich mich auf die arme Mandel, ja, und rufe sie raus. Und habe aber nicht das Problem erledigt. Ich habe nur die Sicherung sozusagen weggenommen und habe aber nicht die Not, die Situation selbst erkannt, damit ich die Sache behebe. So, in diesem Sinne habe ich dann gesucht, nach der Ursache zu suchen, weil die Feuerwehr, wenn sie kommt, die eingebauten Alarmanlagen haben doch ihren Sinn. Ja? Sie sind ja nicht da, damit dann, wenn es brennt, die Feuerwehr kommt und die Alarmanlage ausbaut und sagt, tschüss, es ist jetzt wieder Ruhe und alles ist gut. Nein, sie kommt, um das Feuer zu löschen. Aber wenn wir nur die Alarmanlage ausschalten, wie viel Feuer haben wir gelöscht? Haben wir es gelöscht? Wir haben es nicht gelöscht. So, deshalb ist es nicht sehr klug, wenn wir nicht eine klare Ordnung in der Medizin haben, dass wir vorgehen. Und ich habe gestern versucht zu zeigen, dass ich nicht hatte, wo ich mich informieren sollte nach der Ursache der Krankheit, weil es gibt einfach kein Buch, was Sie finden irgendwo, das Ihnen systematisch erklärt, warum die Migräne auf der linken Seite Ihres Kopfes ist und wieso sie da ist. Und Sie kennen kein Buch, das Ihnen beschreibt, warum auf dem Trommelfell plötzlich Fleisch wächst und wieso das da ist. Und mit Cortison kann ich es wieder zurückschieben eine Weile und dann wächst es wieder. Wie soll das geschehen? Ich brauche einen Mechanismus, den muss ich begreifen. So wie der Elektriker seine Sache kennt und weiß, aha, ich mache das jetzt so und so, wie der Maurer, wie ich gestern Abend mit der Wand sagte, der kommt auch nicht mit dem Föhn oder mit einer Farbe, sondern der kommt und sagt, okay, wir schlagen die Mauer auf, wir gucken, wo ist Wasser, guckt sich alles rundherum, weil die Mauer ist ja nicht das Problem, sondern wie kommt das Wasser in die Mauer? Und so brauchen wir eine Lösung für die Ursache. Und ich habe die Ursache nur dadurch kennenlernen können, dadurch, dass ich mich nach etwas gewandt habe. Die Methode war einfach. Ich habe die Leute gefragt, was in ihrem Leben stattfindet. Ich habe die psychischen Ereignisse zusammengebracht mit den physischen und habe dort Dinge bemerkt, die ich gesagt habe, okay, passen die zusammen? Sind die richtig? Und dann habe ich die natürlich erstmal beobachtet, war faszinierend zu sehen, aber dann habe ich gesagt, okay, ich muss es irgendwie beweisen, dass es so ist. Und die einzige Beweisführung, die ich habe, ist, ich kann es mit einem Gesetz beweisen. Weil ich werde niemanden mit einer Statistik beweisen können, weil eine Statistik kann so oder so interpretiert werden, sie ist immer nur prozentual, sie hat keine hundertprozentige Sicherheit. Und in meinem Kopf, ich brauche nichts weniger als 100% Sicherheit. Sonst bin ich mir selber untreu und dann bin ich auch den anderen untreu. So, ich möchte Klarheit haben. Und deshalb hatte ich keine andere Lösung, außer mich nach den Basisgesetzen des Lebens, wie es gesteuert ist, zu orientieren. Und habe das gestern Abend dann so erklärt, dass die Krankheit halt eine Folge ist, weil ich nicht mehr im Lebensgesetz drin bin und das Lebensgesetz ist vorgegeben, wie wir zu funktionieren haben und wir kennen das zu wenig. Ja, wir kennen zu wenig, welches ist die Straße, wo wir fahren sollen, damit wir unser Auto nicht kaputt machen, aber wir wissen, wenn wir das Auto kaputt machen, dann sind wir irgendwo von der Straße abgekommen und dann müssen wir das verstehen. So, deshalb habe ich mich auf die Gesetze konzentriert und was ich als erstes mir genommen habe, war das Gesetz Ursache und Wirkung. Ich habe mir gesagt, okay, warum brauche ich für jede Krankheit eine Ursache? Warum kann ich nicht sagen, sie kommt einfach von nichts? Und dieses Gesetz, das Grundgesetz aller Gesetze, die wir auf Erden haben, sagt, dass wenn alles, was funktioniert, Energie braucht, dann kommt diese Energie immer von außen. Und dann muss ich gucken, was macht die Kopfschmerzen, was macht die Mandelgeschichte, was macht das Wachsen auf dem Trommelfell des wilden Fleisches. Ich muss es wissen, weil es muss eine Energie sein, die das tut. Einverstanden? Ohne Energie kann es nicht tun. Und wieso wächst es? Es ist nämlich wildes Fleisch, es hat keine Haut über sich. Wieso kommt es überhaupt dahin, dass es geschieht? Können Keime es wachsen lassen oder können sie es nicht? Und all diese Fragen musste ich mir stellen. Und dann hat sich mit der Zeit eine Systematik entwickelt, dass ich den Patienten, da ich weiß, okay, die Sache kommt von außen, ich muss wissen, wer macht den Körper krank? Weil die Zelle selbst, die Fabrik, kann sich selbst nicht krank machen. Sie kann zwar krank sein von Anfang an, das sind die angeborenen Krankheiten, ja, weil wir ja keine neuen Wesen sind, sondern nur eine Vermehrung der alten Wesen. So, wir können zwar auf die Welt kommen mit einer kaputten Fabrik, dann läuft nichts richtig, aber diese Fälle sind nicht die meisten, sind die wenigsten Fälle, wo wir auf die Welt kommen, wirklich ganz krank, mit einem mit einem platten Reifen, wie ich gestern Abend das versucht habe zu erklären. So, aber das nehme ich als erstes und schließe es aus. Die Migräne, die Meningitis ist keine Krankheit, die vererbt wurde, nämlich absolut. Aber jede Krankheit ist ein Programm. Wir brauchen für jede Krankheit ein Gen. Sie können nie wildes Fleisch auf Ihrem Trommelfell haben, wenn Sie kein Programm dafür haben. Ganz egal, was die Ursache ist. Sie könnten auch nie einen Schnupfen haben, wenn Sie kein Programm für den Schnupfen haben. Das Programm ist ein körpereigenes. Und der Körper reagiert. Er ist auf das, was auf ihn zukommt, auch auf den Heuschnupfen, was auch immer es ist. Der Körper reagiert. Es ist ein körpereigenes Programm. Wenn man das nicht hat, kann man das auch nicht kriegen. Und ich habe das anhand meiner Frau ausprobiert. Ja gut, wenn man Experimente machen kann. Ich bin immer jemand, der von Kind auf oder irgendwann mal habe ich Herpes bekommen. Ja, wir wissen ja, ich dachte immer, Herpes kommt vom Essen. Aber ich hatte mit der Zeit dann festgestellt, wenn ich mich ärgere auf meine Frau oder auf die Kinder, dann kriege ich einen Herpes. Und wenn man Herpes hat, dann ist man so 10 Tage manchmal nicht, und manchmal ist er größer, manchmal kleiner, und man sagt ja, dass der ansteckend ist. Und ich habe es nie geschafft, meine Frau anzustecken mit meinem Herpes. Konnte mich nie enthalten, sie nicht zu küssen, wenn ich Herpes hatte. Ihr wisst, das geht nicht. Und so, aber sie hat nie einen gekriegt. Wir sind jetzt 31 Jahre verheiratet und ich habe etliche Herpese gehabt in meinem Leben und sie kriegt es einfach nicht. Wisst ihr, warum sie es nicht kriegt? Ihr fehlt das Programm. Ja? Und hast du kein Programm für etwas, kannst du es nicht kriegen. Das hat man auch in einem interessanten Experiment gezeigt mit dem Staphylococcus aureus, dem multiresistenten Staphylococcus aureus. Man hat den auf Menschenblut und auf Tierblut getan und man stellte fest, dass auf Tierblut er nicht wuchs. Und dann hat man den Menschenblut von unterschiedlichen Menschen genommen und man stellte fest, der Staphylococcus aureus wächst nicht auf jedem Blut. Was sagt uns das aus? Wer ist der entscheidende Faktor? Das Staphylococcus aureus oder das Blut? Ist ganz klar, der Nährboden ist nicht da. Und dann kommen die schlauen Wissenschaftler und sagen genau das, sagen, ja, da gibt es genetische Faktoren, die in diesem Blut vorhanden sind und der Keim kann nicht wachsen. Es gibt kein Programm für ihn. So, das revolutioniert natürlich ein bisschen auch die Keimtheorie, wer macht uns krank und so weiter. So, können wir etwas haben, was gar nicht geht? Das können wir nicht. Es gibt keine Krankheit in dem Sinne, wir können Unfälle haben, die von außen auf uns zukommen, aber jede Krankheit, die wir haben, dafür brauchen wir ein Gen. Ob das jetzt eine Mutation ist, eine Veränderung des Gens während meines Lebens oder ob das ein Programm ist, das ich geerbt habe und es wird eingeschaltet, das mag dahingestellt sein, aber ohne Gen keine Krankheit. Ja, unsere Krankheiten sind zu 99,99% alles Zellkrankheiten, deshalb brauchen Sie dafür ein Programm. Das muss eingeschaltet werden, sonst können Sie nicht krank sein. So, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, weil wir kommen immer genetisch vererbt. Ja, wir können das vererben. Aber die Frage ist, wissen Sie, in unseren Zellen haben wir eine Menge an Genen und eine Menge an Informationen. Die Frage ist, wer zündet sie an? Weil jedes Gen hat einen Schalter. Und der Schalter macht, dass es aktiv wird und dass es wieder inaktiv wird. Sonst hätten wir ja die ganze Zeit Schnupfen, hätten wir? Wenn es die ganze Zeit aktiv wäre, so wird aktiv, dann wird es wieder ausgeschaltet, ist wieder Ruhe im Laden. Und dann kommt ein anderes Ereignis, das Ding wird eingeschaltet, ist wieder, ja, fließen und so weiter, dann wird es wieder ausgeschaltet. So, das müssen wir verstehen, die Gene haben einen Schalter. Sie sind nicht selbstständig in dem Sinne, dass sie das Programm von alleine fahren. Ja, sie müssen initiiert werden und der Initiator kommt und muss immer von außen kommen. Deshalb haben wir also die erste Sache, ich muss feststellen, woher kommt die Krankheit im Sinne, ist es angeboren oder nicht angeboren. Dann gucke ich nach den äußeren Faktoren, ist jemand geschlagen, kommt jemand mit dem blauen Auge zu mir und dann sage ich, okay, oder ein Loch im Trommelfell, dann weiß ich, da ist Gewalt eingewendet worden, kein Problem, der Druck war zu groß, wir lassen es heilen, jede Trommelfellperforation, fast jede, muss ich sagen, heilt innerhalb von 3 Wochen, ohne dass man irgendwas dran tut, aus. Ja, habe ich selber in meiner Praxis experimentiert. Wir machen ja meistens eine Operation, wenn wir eine Trommelfellperforation haben, und legen da eine Folie auf das Loch, damit es wir schienen, und stopfen dann das Ohr aus. Machten wir zu unserer Zeit noch in der Klinik. Und in der Praxis habe ich halt manchmal Leute, die wollen sich das nicht antun lassen. Und dann sage ich, wir warten mal ab und gucken, was passiert. Und wir haben diese OP gemacht und wussten immer, nach 3 Wochen holen wir dann die Tamponade raus und gucken rein, und dann ist das Loch wieder zu. Und dass das aber auch von alleine funktioniert, das habe ich zumindest nicht gewusst. Ja? Aber ich frage dann immer die Patienten, wenn sie mutig sind, wir können zwar noch eine Schiene reinmachen, aber wenn sie mutig sind und warten wollen, dann quälen wir uns nicht hier mit den Schmerzen und das Ganze und gucken in 3 Wochen, was es ist. Und auch sehr große Perforationen, die traumatisch bedingt waren, heilten tatsächlich zu innerhalb von 3 Wochen. Oh, man kann das fast mit der Uhr messen, dass es so passiert. So, man guckt also, wo kommt die Sache her, und dann weiß man, was man tun soll. Aber jetzt habe ich Dinge, die weiß ich nicht, die kann ich nicht auf äußere Faktoren wie Druck oder Temperatur oder irgendeinen anderen Bestrahlungsschaden zurückführen. Und jetzt muss ich wissen, es muss doch noch was geben, was den Menschen berührt, körperlich. Weil wir haben gestern Abend die Sache durchgegangen, was könnte es sein, was die Migräne auslöst, Sauerstoff, Wasser oder Nahrung oder irgendetwas. Und wir haben gesehen, per Gesetz können wir keines beweisen, dass das nur die linke Hälfte des Hirnes betrifft und die Migräne macht, oder nur das linke Ohr mit der Meningitis. Wie soll das passieren? Und ich kann da zig Fälle erklären, damit ich eine Erklärung habe, ja, damit ich weiß, wie es ist. Ich habe vor kurzem eine Patientin gehabt, die ist 46, 47 Jahre alt, und sie kam, weil ihr rechtes Ohr ihr seit einem Jahr Schwierigkeiten macht. Es funktioniert nicht richtig, sie hat eine Funktionsstörung der Tube und zusätzlich fließt die Nase die ganze Zeit. Und das Ganze kam, nachdem sie operiert wurde an der linken Brust wegen Brustkrebs. Ja, so linke Brustseite, rechtes Ohr, passt super zusammen, ist nur eine Verlagerung einer Sache auf die andere. So muss ich wissen, wie gehe ich an diese Patientin dran? Wie weiß ich, weil das, was ihr den Brustkrebs macht, macht ihr höchstwahrscheinlich auch ihre Ohrbeschwerden. Und so muss ich schauen, wo ist die Ursache? In welchem Buch kann ich nachlesen? Wo kann ich es herausfinden? Weil diese 6 Bedürfnisse, die wir wissen, dass wir in der Medizin die Zelle braucht, die stehen dort geschrieben, aber wir haben und wissen nicht, was machen die Gedanken an der Zelle? Sind sie auch Kraftstoff oder sind sie nicht Kraftstoff? Woher kommen sie? Weil in der Lebensgeschichte der Menschen habe ich das festgestellt und musste mich, obwohl ich das nie gelernt habe an einer Uni, musste mich beugen der Tatsache, dass meine Patienten krank waren aufgrund ihrer Gedanken. Ich konnte nichts anderes finden. Und das habe ich begriffen. Und deshalb kam ich 2006 am 13. August und sagte, Krankheit entsteht durch Gedanken, weil die Zelle Liebe braucht. So viel habe ich damals verstanden. Es war ein sehr simples Verständnis, aber es hat sich dann mit der Zeit entwickelt, weil ich habe mich gefragt, wie kommt die Liebe an die Zelle? Ja, die Frage, wie kommt die Liebe ans Ohr? Ja, dass sie dort, oder ja, die Nichtliebe, sage ich mal, dass sie das Wachstum macht. Wie kommt sie ans linke Hirn? Wie kommt sie, dass sie die Migräne macht? Wie kommt sie an die linke Brust und an das rechte Ohr? Ich brauche dafür eine Systematik, ich brauche dafür einen Weg. Und so haben wir die Wege der Versorgung gestern Abend gesehen. Wir wissen, wo unsere biologischen Bedürfnisse reinkommen, aber wir wissen nicht, wo die Liebe, und mit Liebe ist das eine Zusammenfassung der geistigen Information. So, wie Wie kann eine geistige Information, und wir haben gestern Abend alle festgestellt, ich glaube, Sie sind immer noch der Meinung, dass Liebe eine Macht ist, oder? Okay? Wie kommt diese Macht an die Zelle? Weil sie ist keine atomare Macht. Es gibt keine Formel für Liebe, die chemisch belegbar ist, oder dass man sagt, aha, Liebe ist C hoch 5 und was auch immer, ja, Kohlenstoff und Wasserstoff und Sauerstoff und alles zusammen. Sowas gibt es nicht. Aber was die Welt antreibt und das Leben des Menschen, werden wir sehen, ist nichts anderes als die Liebe. Das war eine große Überraschung, auch in meiner Denkweise, in meiner Beobachtungsweise, dass ich festgestellt habe, dass der Mensch nicht um des Lebens lebt. So, ich brauchte also eine Gesetzmäßigkeit, ich brauchte eine Möglichkeit, wie kommt die Liebe an die Stelle, dass sie die Zelle füttert und ihr die Kraft gibt. Und so musste ich mich natürlich an ein Organ wenden, das wir alle kennen als das komplexeste Organ, das es gibt auf dieser Welt, und das ist das menschliche Gehirn. Sind Sie einverstanden, dass wir die Liebe dort suchen müssen oder irgendwo im Kopf suchen müssen nach dem Organ, das die Liebe vermittelt? Ja? Und so habe ich gestern Abend schon versucht, einen kleinen Aufbau unseres Gehirns zu zeigen. Unser Gehirn ist ein Gehirn, das aus zwei Teilen besteht. Das heißt, es ist ein Gehirn, das doppelt angelegt ist, wenn man so will. Es hat eine Hirnrinde rechts und eine Hirnrinde links oder umgekehrt. Und die Hirnrinde, die ist etwa eine 4 bis 5 Millimeter große oder dicke Schicht von Zellen. Die Zellen nennen sich Purkinje-Zellen und die ist eine ziemlich große Fläche. Und in dieser großen Fläche auf jeder Seite befindet sich der ganze Mensch. Das heißt, wenn Ihnen irgendwo am Zeh was zu steuern ist, dann findet sich das auch in Ihrer Hirnrinde. Ja? Und so ist die Hirnrinde aufgebaut aus 60 bis 65 Milliarden von Nervenzellen und jede Nervenzelle hat einen Strang, der in den Körper hineingeht. Und diese Stränge kommen dann ins Zentrum des Gehirns, wo sie die Hormonproduktion anregen und dann geht die Welle weiter. Der Strom fängt hier an, geht durch den Nerven, kommt durchs limbische System und geht dann an den Ort, wo es hinkommen muss, damit etwas geschieht. So, jetzt ist die Frage, woher kommen? Wir haben gesehen, die Gefühle kommen aus dem limbischen System, aber sie werden nur auf Hirnrindenebene gefühlt. Ja, es gibt nirgendwo im Körper Gefühl. Alles Gefühl gibt es nur an der Hirnrinde. Und hier gibt es auch nur die Gedanken. Es gibt sonst nirgendwo Gedanken. Ja? So Gedanken und Gefühle, das Leben des Menschen letztendlich spielt sich auf der Ebene der Hirnrinde ab. Dort sitzen wir jetzt, dort tun wir, dort handeln wir, dort sehen wir, dort hören wir, dort riechen, dort schmecken. All diese Dinge tun wir nur hier oben. Und deshalb müssen wir jetzt wissen, woher kommen Gedanken und woher kommen die Gefühle. Ja, so, ich fange immer bei den einfachen Sachen an, damit wir folgen können. Und das ist, wir haben also im Menschen zwei Dinge, Gefühle und wir haben Gedanken. Und die Frage ist nach ihrem Ursprung. Woher kommen Gefühle her? Woher kommen Gedanken her? Haben sie denselben Ursprung? Haben sie dieselbe Quelle? Brauchen sie eine Quelle? Müssen sie einen Ursprung haben? Wir müssen einen Ursprung haben, denn ohne Ursprung kann es ja nicht da sein. Und so versuche ich zunächst wiederum am Modell das Ganze zu verstehen. Weil es gibt ja ein großes Gruschtelwuschtel in unseren Gefühlen, oder nicht manchmal? So, aber hier oben an dem Modell kann man sehen, und ich nehme ein einfaches Gefühl, ich nehme Hunger. Kennen wir alle schon, oder? Mehr oder weniger. Und Hunger. Woher kommt Hunger? Was sagt der Hunger aus? Kinder. Was sagt der Hunger aus? Man muss was essen. Es ist also ein Mangel da, oder? Wer braucht was? Und der Magen ist schon länger leer, aber davon müssen wir nicht hungrig haben. So, die Zelle, der Körper, haben wir gesehen, braucht Nahrung. Ja? So, die Zellen brauchen also Nahrung und sie können nicht reden, also machen sie ein Gefühl, das wir alle als Hunger wahrnehmen. Die Frage ist jetzt, wer fühlt das Gefühl? Ja, das heißt, fühlt das Gefühl eine Zelle oder fühlt das Gefühl eine Nichtzelle? Ja, das heißt, wir wissen, wir haben die Gefühle hier oben, alles, ja, wir können es auf die Hirnrindenteile einteilen, wo wir diesen Schmerz haben und das Ganze. Aber wer fühlt den Hunger? Wer ist das Element oder wer fühlt ihn? Nun, das ist jetzt die Frage, kann das Gehirn fühlen? Ja, das heißt, wir müssen einfach verstehen, was kann die Zelle tun? Die Zelle besteht aus, welches ist das kleinste Teilchen der Biologie? Das Atom. Hat Atom ein Gefühl? So, wenn wir eine ganze Menge von Atomen zusammentun, fühlen sie was? Hat ein Atom die Fähigkeit einer Wahl? Können Aminosäuren wählen? Kann eine komplexe Zelle wählen? Ja oder nein? Das ist ganz wichtig. Die Zelle kann nicht wählen. Deshalb braucht sie auch kein Gefühl. Ja, sie. Ja, aber. Fühlen sie es? Oder fühlen sie nicht? Süß ausgedrückt. Meine fühlen was. Dass sie ein Gefühl transportieren, es ist so wie, wie viel fühlt denn der Stromkabel vom Strom? Fühlt es was? Können Sie sich vorstellen, dass der Stromkabel fühlt was vom Strom? Was fühlt er? Nun, aber fühlt er das? Und es wird auch nicht warm, es sei denn, es brennt etwas in der Nähe, das den Kabel erwärmt. Der Strom erwärmt den Kabel nicht. Ja, gut, aber wenn jetzt ein Abnehmer da ist, der fordert, ja, dann, ja, die Frage ist, fühlt das Kabel etwas? Wir haben hier Pflanzen, sind das echte Pflanzen? Ja, wenn wir die Pflanze zwicken, fühlt sie was?
Aber die Pflanze hat auch keine
Nervenzellen. Oh, wieso nicht? So, wenn Sie einen Apfel essen, dann schreit er, aua, beiß nicht so stark. Oder einen Salat oder irgendetwas, ja? Ja, also eine Kommunikation gibt es absolut. Aber diese Kommunikation ist nicht gesteuert im Sinne einer bewussten Wahl. Weil auch, dass die Pflanze den Hunger oder dass die Zellen den Hunger machen als Gefühl, ist eine Kommunikation. Ja, dass die Zelle tut. Aber die Frage ist, jemand muss ja entscheiden, was getan wird. Ja, jemand muss ja wählen, ob ich esse oder nicht esse. Und das hat die Pflanze nicht. Sie fühlt nichts, sie kann etwas weiterleiten. Es gibt ganz klare Prozesse, die dort ablaufen. Aber hat sie eine Wahl? ob der Prozess abläuft oder nicht. Oder hat sie keine Wahl? Verstehen Sie so? Auf reiner atomischer Ebene, auf reiner biologischer Ebene gibt es weder ein Empfinden noch eine Wahlmöglichkeit. Aber der Mensch und das Tier können beides. Sie können empfinden, sie fühlen und sie können wählen. Woher kommt diese Fähigkeit? Aus welches Organ bestimmt das? Ja, weil wenn wir nicht verstehen, wer hat eine Wahl und wer kann etwas fühlen, dann kommen wir durcheinander. Weil schauen Sie, nehmen wir den Hunger. Mein erster Beweis, dass die Zellen nichts entscheiden können. Der Hunger kommt aus dem limbischen System. Und er wird hochgeschossen und er wird an der Hirnrinde wahrgenommen von jemandem. Nehmen wir an, es würden die Zellen sein, die den Hunger wahrnehmen. Kann der Mensch und auch das Tier entscheiden, nicht mehr zu essen, obwohl sie Hunger haben? Kann er. So, das heißt, er kann also bis dahin gehen, dass er stirbt und nicht mehr lebt, dadurch, dass er wählt, nicht mehr zu essen. So. Wissen Sie, welche Zellen am empfindlichsten sind für den Nahrungsmangel? So, das sind die Hirnrindenzellen. So, stellen Sie sich vor, die treffen eine Entscheidung gegen sich selbst, nicht zu futtern. Das würde so aussehen, Sie gehen zu einem Baum und gießen ihm Wasser und der Baum sagt, ich nehme es nicht auf, brauche es nicht. Kann er das? Kann es nicht. Bitte? Was sind zwei? Das ist nicht das Gleiche für mich. Dieser Vergleich geht für mich nicht. Das ist wie Apfel und Birnen gleich. Okay. So. Das heißt, diese Zellen würden entscheiden, obwohl sie die erste an Not sind, an Mangel, an Nahrung, dass sie nicht mehr essen. Würde das einen Sinn machen? Können sie es tun? Weil sie brauchen ja die Nahrung, sie pflegen danach und dann fängt der Mann an zu zittern. Ja, der Mensch, kann es sein, dass die Zelle gegen sich selbst entscheidet? Und das ist absurd zu denken, dass der Mensch ein System hat, wo seine Zellen ihn befehlen, die eigene Not nicht zu befriedigen. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Und deshalb wähle ich den Baum oder die Pflanze. Es gibt in der Biologie in einem System keinen Widerspruch. Es gibt nicht, dass der Magen gegen die Leber ist oder die Leber gegen das Herz. Sowas gibt es nicht. Im Baum gibt es keine Widersprüche. Und auch im Körper letztendlich nicht in der Biologie des Menschen. Deshalb müssen wir da hinschauen und sagen, woher kommt die Fähigkeit des Menschen, dass er entscheiden kann, gegen das Leben selbst, gegen die eigenen Bedürfnisse vorzugehen? Und warum würde er es tun? Warum würde ein Mensch nicht mehr essen? Ich habe solche Patienten, junge Mädels meistens, über 20, schreiben der Mutter einen Brief, ich werde nicht mehr essen. Warum denn nicht? Es ist Liebeskummer. Und dann plötzlich wird man hellwach und sagt, etwas ist wichtiger wie Essen. Stimmt's? Was macht das, was wichtiger ist wie Essen? Und so musste ich dieses Organ, welches wir nicht haben in der Medizin, und Beweise für einen Geist im Menschen. Der erste Beweis ist der Widerspruch. Müssten wir immer essen, wenn der Hunger kommt, dann könnte ich sagen, okay, die Zellen machen es. Weil es ist ein Befehl, der muss ausgeübt werden. Aber man kann dem Befehl widerstehen und wählen, dagegen zu gehen. Das heißt, es muss Es müssen zwei Dinge miteinander kommunizieren. Es müssen zwei Dinge, die unterschiedlich sind, etwas miteinander ausmachen. Und der Widerspruch, den wir haben im Menschen, im Ziel, nicht nur in unseren Gedanken und Gefühlen. Haben Sie manchmal widersprüchliche Gedanken und Gefühle, ja oder nein? Ja, wir können das alles auf dieser Ebene nachvollziehen. Aber der Widerspruch im Ziel hat mich fasziniert. Warum macht die Zelle den Hunger? Was hat sie für ein Ziel? Nun, sie will funktionieren, sie will leben, obwohl sie nicht weiß, dass sie lebt. Aber das Auto hat eingebaut ein Lämpchen, wenn der Tank leer wird, dass man weiß, es ist ungefähr leer, damit man erkennt, der Fahrer, wenn ich jetzt nicht tanke, dann bleibe ich stehen. Und der Hunger kommt mit einer ähnlichen eingebauten Disziplin und sagt oben dem Versorger, ich brauche Nahrung, wenn du möchtest, dass ich noch weitergehe. Ja, und das ist letztendlich das Leben. Ja, es gibt in der Zelle, es gibt in der Biologie keine Neigung zum Tod. So, die Zelle will leben. Aber was will das junge Mädchen? Ja? Ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, der Hunger kommt nicht direkt aus dem Magen. Ja, letztendlich gibt es dort Rezeptoren, ganz klar, aber der Hunger entsteht im limbischen System. Ja, und wird von dort hochgeschickt. So, und der Geist muss es wahrnehmen. Dass es unter Stressbedingungen einen vermehrten Hunger gibt, ja, dass man durcheinander kommt mit den Dingen, auch das, aber auch das werden wir sehen, ist letztendlich eine Geistesebene. Aber mich interessiert jetzt, warum macht das Mädchen, und es ist nicht nur eines, warum hält es die Liebe für wichtiger wie das Essen? Warum ist etwas wichtiger wie das Leben? Oder was halten Sie für das Wichtigste im Leben? Nun, das heißt, was verfolgt der Geist? Verfolgt er auch das Leben? Ja, er will leben. Aber wann will er leben? Wenn sein Sinn erfüllt ist. Weil für das Mädchen ohne Freund macht das Leben wie viel Sinn? Keins mehr. Und ich habe N Geschichten. Ich dachte, weil so hat man uns erzogen, dass das Wichtigste im Leben des Menschen ist sein Leben. Und man kann ihn zu Dingen bringen, wenn man ihn in eine Not bringt, dass er sein Leben verliert. Und ich musste feststellen, an keinem einzigen meiner Patienten, dass keiner von ihnen um des Lebens Leben lebt. Und ich frage meine Patienten, sage ich, sind sie mit dem Leben allein zufrieden oder wollen sie mehr? Ist die Pflanze zufrieden mit dem Leben oder will sie mehr? Versteht ihr? Hat der Baum zum Beispiel einen Wunsch nach Freiheit? Ja, sagt er, ach, ist doch so langweilig, ich muss hier den ganzen Tag stehen, ein ganzes Leben lang. Ich würde so gern mindestens 5 Schritte nach links gehen, weil dort ist ein bisschen besser als Futter. Denkt der Baum so? Nein, er fühlt sich ganz wohl. Er hat kein Bedürfnis nach Freiheit. Hat der Mensch eins? Frei. Hat das Tier eins? Absolut. Ja, unser Hund wollte nie in seinen Kasten hinten, wir hatten ja nicht einen Kasten, er hatte so einen großen Zwinger. Und überall ging er hin, nur dorthin wollte er nicht. Ja, es war so erstaunlich. Der wusste, da drin bin ich jetzt eingeschränkt. So, das können Sie mit keiner Pflanze tun. Ja, die hat das nicht. Die Not nach einem geistigen Bedürfnis gibt es in der Pflanze nicht, zumindest nicht bewusst, bitteschön. Aber der Baum im Dickicht hat da auch. Absolut. Jedes Wesen, wenn es die Bedürfnisse immer besser befriedigt bekommt, dehnt es sich aus, wie es kann. Aber ansonsten dehnt es sich nur so viel aus, wie viele es Bedürfnisse hat. Ja? Aber es ist nicht ein Wunsch nach Freiheit. Es ist kein Bewusstsein, wenn ich jetzt nicht Sonne kriege, dann sterbe ich. Oder ja, so, er wächst dort, wie viel er kriegt. Nicht? Das ist ein Mechanismus, der nicht bewusst oder wählbar ist. Der Baum hat keine Wahl und er hat auch keine Wünsche. Will der Baum, haben wir ein Bedürfnis nach Harmonie? Haben wir ein Bedürfnis nach Sicherheit? Haben wir ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit? Haben wir oder nicht? Verständnis. Wahrheit. Glücklich sein und so weiter. Ich habe noch nie eine ganze Liste der geistigen Bedürfnisse des Menschen zusammengekriegt. Vielleicht versuchen Sie es mal. Sie sind weitaus mehr wie die körperlichen Bedürfnisse. Und etwas, was ich festgestellt habe in diesem Widerspruch ist, für den Menschen und für das Tier ist welches Bedürfnis prioritär? Das geistige oder das biologische? Und zwar immer und ohne Ausnahme. Wenn der Konflikt da ist, was wählt der Mensch? Und was wählt auch das Tier? Es ist immer, die geistigen Bedürfnisse stehen immer im Vordergrund. Immer. Ich habe nur dann einen Wunsch zu leben, wenn diese geistigen Bedürfnisse, die ich jetzt mal mit Liebe zusammenfasse, wenn die erfüllt sind. Der Mensch sieht seine Erfüllung seiner geistigen Bedürfnisse in der Liebe oder in diesen Einzelheiten, ja, die ich hier aufgezeichnet habe. Man könnte sie alle einzeln nehmen, aber ich fasse sie zusammen mit der Liebe, weil ich denke, die Liebe fasst das alles zusammen. Irgendwo finden wir eine Connection, dass wir sagen, das gehört zur Liebe. So, das ist im Leben eines jeden Menschen das Erste. Und das ist das Zweite. Das hat mich natürlich fasziniert. Weil ich habe gesagt, wie soll das entstehen? Wieso ist etwas Geistiges? Sagen Sie mal, wie viel weiß Ihre Zelle von Freiheit? Wie viel weiß Ihre Zelle von Wahrheit? Kommen Sie in eine Zelle, kann irgendwas begreifen, was Wahrheit ist? Ja oder nein? Nehmen wir eine DVD. Sie haben auf der DVD, können wir auf der DVD Dinge speichern. Weiß die DVD, was auf ihr gespeichert ist? Weiß sie, ob es wahr ist oder falsch? Ja? Verstehen Sie, das ist nicht möglich. Der erste Beweis, dass der Mensch ein Wesen ist aus zwei Teilen, aus einer geistigen Einheit und einer körperlichen, ist die Bedürfnisse, die auf der einen Seite geistig sind und die sind genauso absolut wie Sauerstoff und Wasser und Nahrung und die anderen. Und das Faszinierende ist, sie sind an erster Stelle, nicht an zweiter Stelle. Und das hat natürlich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, wie ist das? Wer steuert denn den Menschen? Der zweite Beweis, ich habe viele Beweise, aber ich reduziere mich auf die, die ich denke, am wirkungsvollsten sind, dass sie auch den, weil ich kann den Geist nicht zeigen, ich kann den nicht bildlich darstellen, kann ich? Er ist Geist. Können Sie Liebe darstellen? Können Sie Gedanken darstellen? Es geht nicht. So, wir alle sind hier an einer Sache, wo wir es nicht irgendwie darstellen können. Aber wir wissen, alles ist da. Noch niemand hat Liebe gesehen und dennoch ist jeder überzeugt, Liebe existiert und gibt es. Ja? Wir können es, bitte? Man kann schon sehen. Wo kann man sehen? Nun, man kann, ja, absolut, wir können es ableiten, aber Liebe selbst, kannst du sehen? Seht ihr, wenn meine Patienten einen Liebesmangel haben, dann wäre ich ja der glücklichste Doktor, ich hätte eine Infusionsflasche voll Liebe. Und ich würde sagen, hier, wir binden diese Infusion an und jetzt ist das Problem in der Ehe gelöst. haben den Körper gefüllt und das Liebesbedürfnis als erstes ist gestillt und alles ist super. Das gibt es nicht. Ja, wir können forschen, wie viel wir wollen. Die Liebe ist etwas nicht Begreifbares oder in dem Sinne greifbar. Ja, begreifbar vielleicht schon, aber wir können es nicht in eine Materie irgendwo einpacken und sagen, hier, nimm es, iss es und es wird dich befriedigen. Ja. Es geht einfach nicht. Deshalb der zweite Aspekt, dass wir einen Geist und einen Zellen haben, dass wir einen Geist haben, ist, wer steuert den Menschen? Wer ist der Fahrer? Sind es die Zellen? Oder ist es der Zellen über die Gefühle? Oder ist es der Geist über die Gedanken? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir alles verstehen. Ja? Ja, ich wollte gerade sagen. Sicherlich. Deshalb, ich versuche das erstmal simpel rüberzubringen. Alles, was wir fühlen, ist ein Gefühl. Ob wir es einordnen als Schmerz, als Hunger, als Müdigkeit, als Durst, als Frieren, als Schwitzen, ist ein Gefühl. Es kommt als Ursprung von der Zelle, aber gefühlt wird es vom Geist. Das heißt, nur der Geist kann fühlen. Eine Zelle kann nichts fühlen. Ja, das wollte ich deutlich machen vorher. Der Geist fühlt, aufgrund des Gefühls weiß er, was seinem Körper hat oder nicht hat, ob das jetzt unterschiedliche Gefühle sind. Dann muss er entscheiden, was er mit diesem Gefühl anfängt, damit er dann eine Lösung hat dafür. So, der Geist ist der Einzige, der riechen kann und schmecken kann und sehen kann, weil alles andere ist nur eine Weiterleitung einer Welle oder eines chemischen Substanz. Der Geist interpretiert es. Nur der Geist kann diese Leistung erbringen, aus einer Welle, die sich jetzt durch ihre Ohren reingeht, durch die Kabel an die Hirnrinde kommt, und an der Hirnrinde sagt der Geist, aha, das heißt das Wort. Nur er kann das tun. Nur der Geist hat die Fähigkeit, etwas zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen und, was habe ich ausgelassen? Riechen, ja, was auch immer. Wir haben die fünf Sinne. So, deshalb ist ihm diese Leistung zuzuordnen, nicht dem Körper. Der Körper macht es nur. Aber der Geist empfindet es, weil er muss entscheiden. Und der Geist und Körper ist so miteinander zusammengebunden, sie können natürlich nicht getrennt werden, es sei denn, das Leben geht zu Ende. Aber alles, was im Körper passiert, muss der Geist wahrnehmen. Weil es wird ja alles nach oben geschleppt. Ja, wird alles zu ihm hochgetransportiert. Und so kann er nicht anders als das wahrnehmen. Und dass der Geist regiert den Menschen und nicht das Gefühl. Wie können wir das beweisen? Okay. Wie können wir beweisen, dass nicht die Gefühle den Menschen steuern? Jemand ist jetzt, sagen wir mal, pädophil. Okay? Kinder müssen das nicht verstehen, aber wir Erwachsene verstehen das. Ja? Jemand hat eine absurde Neigung seiner Sexualität. Die Sexualität kommt bei allen Menschen und bei den Tieren aus der Hirnrinde oder aus dem limbischen System. Aus dem limbischen System. Ja? So, sie ist dort als Instinkt eingebunden. So. Und ihr seht, wie der Hunger ein Drang ist. Kann Sexualität ein Drang sein? Kann es? Zumindest die Männer verstehen das. So, jetzt macht dir der Körper Drang. Musst du auf was hören oder musst du nicht hören? Muss der Geist sich dem Gefühl beugen oder kann er sagen, Gefühl, du kannst machen, was du willst, heute habe ich keine Lust. Heute will ich nicht. Nein, das kann nicht sein. Ohne Entscheidung kann ich nicht tun etwas, was ich nicht will. Das heißt, wir können es am Hunger, Aber nehmen wir den Spion. Ja? Wenn man von einem Spion etwas rausholen will, was tut man? Wen quält man? Man quält den Geist über den Körper. Und man will ihn an die Grenze bringen, wo er sagt, mein Geheimnis ist weniger wert wie der Schmerz oder die Folter, die ich empfinde. Und wenn der Spion gut trainiert ist und wenn ihm die Information wichtiger ist wie das Leben und die Folter und der Schmerz, dann können sie aus ihm nichts herausholen. So, an Extrembeispielen können wir die Mechanik sehen, weil sie muss immer so verlaufen. Dass ich meinen Gefühlen mich unterordnen muss, um sie zu befriedigen, das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Und wir ordnen uns ja beim Hunger meistens gern unter. Ordnen wir uns nicht gern unter? Ja, der Hunger kommt und wir haben ein super Essen, sagen wir, schlagen wir richtig rein. So, das ist nicht ein Konflikt. Der Konflikt entsteht nur dann, wenn ich etwas Höheres nicht brauche. Wenn Kinder zum Beispiel am Tisch sitzen und wollen nicht essen. Ja, gibt ja manchmal. Und dann sitze ich dann manchmal an dem Tisch und der Junge ist 5 Jahre alt und ihr wisst, kann die Mutter lassen, das Kind nicht essen? Kann sie? Nein. Es wäre gut, wenn sie es könnte. Dann würde der Junge essen lernen mit 5. Aber so, was macht sie? Sie bereitet es ihm erstens vor und dann nimmt sie den Löffel und führt ihn zum Mund des Kindes. Und dann macht der Junge manchmal auf. Er muss ja was essen. Was will er? Warum protestiert er? Ja, so, wer ist stärker? Auf jeden Fall, ich möchte dadurch nur zeigen, die Hierarchie muss immer gleich sein. Die Funktionalität des Menschen muss immer identisch sein im Menschen. Sie kann nicht einmal so sein, einmal so. Alles, was der Körper kann mit dem Geist, ist, ihm eine Information zu senden. Aber sie kann den Geist nicht zwingen. Sie kann ihm ein schweres Leben machen, dem Geist. Er kann sich unter Druck fühlen, er kann Schmerzen fühlen, die Migräne, ist sie gut oder schlecht? Wer macht sie? Sie kommt vom Körper. Ja, sie ist eine Körperreaktion, wie wir sehen werden, auf einen Geistesinput. Aber wenn der Geist nicht versteht, woher die Migräne kommt, kann er ja keine Sache unternehmen. Beim Hunger wissen wir, was wir tun sollen, oder? Beim Durst wissen wir, was wir tun sollen, aber bei der Migräne wissen wir es nicht, bei der Meningitis wissen wir nicht, bei Magenschmerzen vielleicht. So, da müssen wir ja das Verständnis bekommen, warum sind die Gefühle da? So, der Geist ist der, der die Dinge wahrnimmt und die Gefühle, ob es nun Emotionen sind, was auch immer, wie wir sie einteilen, es ist zusammengefasst immer nur eins. So, das sind Signale. Dass alles, was der Körper dem Geist antun kann, ist im Endeffekt den Dienst aufgeben. Das heißt, wo die Grenze der Zelle erreicht ist, da geht sie unter und dann kann der Geist natürlich auch nichts mehr tun. Ja, das ist das, was er kann. Aber er kann den Geist nicht zwingen. Er kann dem Geist nur das Leben sehr, sehr schwer machen. Und er fühlt es, weil er fühlt ja alles, was im Körper stattfindet. So wäre es klug, wenn er wüsste und die Kommunikation verstünde, die ihm sein Körper gibt. Wäre sehr, sehr gut, wenn wir das entziffern könnten, wie es passiert. So, sind aber die Gedanken für die Zellen? Sind es Bitten? Ja, Signale, ich könnte hier Bitten nennen, dass wir den Unterschied verstehen. Das heißt, der Körper kann bitten, er kann quälen den Geist, aber er kann sich selbst nicht füttern. Er kann nicht zum Kühlschrank gehen, er kann diese Dinge nicht entscheiden, die muss der Geist über ihn entscheiden. So, deshalb kann auch jemand, der eine schlimme Neigung hat, in seinem Fleisch, in seinem Zellen, in seinem Körper diese Neigung überwinden, wenn man seinen Geist dazu trainiert und ihm zeigt, welches die Konsequenz ist seines Handelns. Wie ihr sehen werdet, wenn man versteht, wie der Geist gesteuert ist, wie er gesteuert ist. So, aber was sind Gedanken für den Körper? Und Gedanken sind Befehle. Das bedeutet, wenn Sie irgendwo in einem Film sitzen und erschrecken sich, was passiert im Körper im Vergleich zu einer wahren Erschreckung, wenn Sie irgendwo tatsächlich in einer Gefahrensituation sind? Was passiert im Körper? Nun, es passiert derselbe Prozess. Weil die Hirnrinde hat keine Ahnung, ob das echt ist oder nicht. Sie bekommt nur einen Stromschlag. Und der geht durch den Körper, über die verschiedenen Instanzen zur Nebennierenrinde und so weiter und so fort. Und dann gibt es den ganzen Aufbau. Wie schnell entsteht das Gefühl? Ja, in Hundertstelsekunden. Wie schnell geht es weg? Nur langsam. Ja, das heißt, in einer Hundertstel, in Millionstel, wir werden sehen, wir treffen Entscheidungen und unsere Entscheidungen treffen wir in 4,5 Millisekunden. Das sind Millionstel von Sekunden. Das ist etwas, das können wir im ersten Blick nicht bewusst wahrnehmen. Und damit sind wir meistens, denken wir, dass wir nichts gedacht haben, aber eine Reaktion im Körper findet statt. Aber auch das geht nicht. Ja? So, für eine Panikattacke musst du einen Gedanken haben, bevor sie entstehen kann. Aber der Gedanke geht so schnell, oder es ist so eine Assoziation, die du gar nicht bewusst wahrnimmst, aber du siehst etwas, du vergleichst etwas und bumm, bist du in deinen Gefühlen. Und ich erkläre es Ihnen, wie ich das erlebt habe selber. Ich gehe morgens immer raus in die Natur, um dort mit Gott zu sprechen und auch frische Luft zu atmen und mich zu bewegen. Und ich gehe überall, wo ich hingehe und reise auf dieser Welt, gehe ich morgens in die Natur raus. Und ich befand mich eines Morgens in den Bergen in Rumänien. Und ihr wisst, in Rumänien gibt es noch viele Tiere. Und es war noch halb dunkel, es war noch nicht hell geworden, als ich durch den Wald ging und dann auf eine Lichtung kam und dann auf diese Lichtung anfing, den Berg hochzusteigen. Und ich höre plötzlich im Wald so ein Gerenne. Ja, so wie ein, und ich denke, naja, es ist ein Reh, das sich irgendwie da wegläuft. Aber plötzlich erscheint auf der Lichtung zusammen mit dem Aufhören des Geräusches der Bär. Und ich sehe ihn und er sieht mich. Und ich war so dankbar, dass er sich mehr erschreckt hat vor mir, wie ich vor ihm. So, er dreht um und vroom, verschwindet im Wald und ich höre sein Weg. Aber jetzt bin ich am Anfang des Hochsteigens und ich überlege, soll ich jetzt weitergehen oder soll ich nicht weitergehen? Und was denken Sie, wie klopft mein Herz? Hatte ich Zeit zum Denken? Ja, aber was habe ich berechnet in 4,5 Millisekunden? Gefahr oder nicht Gefahr? In dem Moment, wo ich Gefahr berechnet habe, hat in mir ein System begonnen, das nicht konnte protestieren und sagen, der Bär ist ungefährlich. Ja, er ist ja weggerannt. No, ich habe noch Bären gesehen. Nein, nein, es war nicht die erste. Nein, wir haben noch, aber ich war noch nie so alleine vor einem Bären. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand gar nichts hat. Gar nichts, aber genau. Die Einschätzung des Geistes. Absolut. Deshalb, das will ich ja sagen, es hängt nur von der Einschätzung ab. Ein Kind, das vom Bären keine Angst hat und der Bär spielt vor ihm, empfindet keinen Adrenalinausstoß, empfindet keinen Stress. Und ich kenne einen Mann in den USA, der geht und sagt, ich treffe fast jeden Tag Bären, er lebt dort in den Bergen von Montana. Und er sagt, gestern war ich oben und habe Heidelbeeren gesammelt. Und der Bär war ein paar Schritte weiter und ich habe gesagt, du bleibst dort, das sind meine Heidelbeeren. So. Und sagt, ich habe sie ruhig gesammelt. So, das ist möglich. Ich denke, dass der Bär keine Gefahr besteht letztendlich für den Menschen. Aber wie auch immer, ich will da nicht zu viel darüber philosophieren. Aber die Tatsache will ich zeigen. Ich entscheide mich an dem Morgen, weiterzugehen. Und sage, der Bär soll mich doch nicht aufhalten, dass ich meinen Spaziergang mache. Und so, er ist hochgelaufen, so gehe ich auch hinter ihm. Er ist einmal vor mir weggelaufen, wird er wieder weglaufen. Aber ich war jetzt nicht mehr in der entsprechenden Entspannung, ja, sondern du gehst mit einer gewissen Anspannung. Und dann gehe ich und ich singe auch manchmal, also meistens auch, und dann plötzlich schießt ein Vogel unter einem Baum heraus. Was passiert mit mir? Ich habe das Gefühl im Bauch sofort. Ich erschrecke mich. Warum? Geht vom Vogel eine Gefahr aus? Nein. Aber in meinem Kopf wird der Vogel als Gefahr interpretiert, weil ich die Sache erwarte. Aber vom Vogel geht keine Gefahr aus. Ist eine Amsel, sie macht nichts. Aber ich bin in einer Situation, wo ich die Dinge einfach verwechsle. Weil ich habe sie gespeichert, ich bin in einer Situation. Deshalb ist es ganz wichtig zu wissen, wie wir die Dinge speichern und nicht, weil du kannst ein Bild sehen und plötzlich hast du ein Gefühl und du weißt nicht warum. Aber das Bild vermittelt dir deinem Geist eine Information und die Information wird dem Körper automatisch weitergegeben, weil der Geist kann nichts denken und besonders nichts entscheiden als Gefahr oder Nicht-Gefahr, ohne dass der Körper davon betroffen ist. Das ist unmöglich. Das heißt, wenn der Geist eine Entscheidung trifft, das heißt, wenn Gedanken, besonders Entscheidungen an Entscheidungen, weil wir haben ja einen Prozess der Abwägung im Geist, der muss noch keinen Impuls im Körper bringen, aber in dem Moment, wo ich entschieden habe, der Bär ist eine Gefahr, gibt es im Körper eine Reaktion. Habe ich entschieden, der Bär ist keine Gefahr, gibt es auch eine Reaktion, aber es gibt eine freie Reaktion. Es gibt kein schlechtes Bauchgefühl, es gibt kein Herzklopfen, das bleibt so stehen. So, Gedanken sind Befehle. Es wäre ja auch schlimm, wenn meine Hand eines Tages sagen würde, na, heute habe ich keine Lust. Ich will nicht schreiben, was du mir sagst, dass ich schreibe. Oder mein Stimmband würde sagen, na ja, ich will nicht die Worte rausholen, die du sagen willst. Ich protestiere. Das geht nicht. Der Körper ist so gebaut, dass er dem Geist gehorcht. Der Geist muss dem Körper nicht gehorchen. Aber der Körper muss dem Geist per Gesetz gehorchen, weil der Körper nur eine Maschine ist, die auf einen Impuls, den der Geist ihm produziert, reagieren muss. Und der dritte Beweis, das heißt, haben wir eine Hierarchie im Menschen, haben wir etwas, das stärker ist wie die Zelle, dann muss es da sein. Ja, bestimmt ist die Zelle, dann muss es stärker sein, also muss es vorhanden sein. Der dritte Punkt in dem Ganzen ist, wenn Gedanken Befehle sind, dann müssen sie auch Energie sein. Ja, weil ich muss eine Kraft anwenden, damit etwas passiert. Und wenn also die Gedanken Energie sind, dann müssen wir uns fragen, was für eine Energie sind die Gedanken. Und die Frage ist, welche Energie produziert der Geist den Zellen? Weil können wir beweisen, dass der Geist den Zellen eine Energie produziert, dann wissen wir sicher, er ist außerhalb der Zelle. Weil er damit die Zelle steuert und kommt nicht aus der Zelle, sondern er kommt von außen, weil das Gesetz sagt vor, dass jede Energie, die ein System nutzt, immer von außen kommen muss. So, produziert der Geist dem Körper eine Energie, dann können wir sagen, okay, er muss da sein, weil sonst kann der Körper das nicht vollbringen. Und die Energie, die der Geist den Zellen produziert, ist der elektrische Strom, der als Impuls von der Hirnrinde über den Nerven in den Körper geht, an das Ziel, wo der Geist will, dass es geht. Und wie können wir das zeigen? Wir haben erstmal die Frage, wie kommt der elektrische Strom in die Hirnrinde? Wir wissen, dass in der Medizin ein Mensch tot ist, wenn wir keinen Strom mehr in seinem Hirn messen können. So, das sind keine großen Potenziale, aber wir wissen, das Ganze funktioniert mit Strom hier oben und hier mit Chemie. Und es ist immer ein Wechselspiel zwischen Strom und Chemie. Ihr wisst, im Nerven fängt hier der Strom an, er geht bis zur ersten Synapse, zum ersten Motoneuron oder wie man es nennt, und dort wird aus der Synapse ein chemischer Stoff freigesetzt. Dieser chemische Stoff geht zu dem nächsten Nervenende und dort geht er als Chemie rein und dann wird er weiter als Strom weitergeleitet zu der nächsten Stelle und es verliert sich kein Strom über diese Schaltstelle, wo Strom, Chemie, Strom produziert. Das ist ein hochinteressantes System, wie das läuft. Aber wir brauchen eine Lösung für den Strom. Wenn wir per Gesetz sagen, der Strom wird durch Nahrung erzeugt, dann müssten ja die Zellen sich den Strom, den sie selber nutzen, selber herstellen. Und wir wissen, das würde eine Widersprechung geben des Gesetzes, dass es nichts gibt, was sich seine Energie, die es braucht, selber herstellen kann. Sie muss immer von außen kommen. Ja, es wäre also das Gehirn des Menschen ein Perpetuum mobile, wie auch das Gehirn des Tieres. Das heißt, wir müssen verstehen, der elektrische Strom muss irgendwo kommen und der elektrische Strom in der Hirnzelle macht die Fähigkeit, gibt sie dem Menschen und dem Tier der Bewegung. Und wir wissen wiederum auf biologischer Ebene, dass ein Baum oder eine Pflanze oder ein Haus oder ein Stuhl oder irgendetwas sich von sich aus nicht bewegen kann. Jemand muss es bewegen. Deshalb ist eines der wichtigsten für mich und der wichtigste Beweis, dass wir einen Geist haben müssen, dass der Mensch und das Tier einen Geist hat, ist seine Bewegungsfähigkeit, die sonst nicht erklärbar ist. Der Geist muss den Menschen, so wie der Wind einen Baum bewegt, so bewegt der Geist die Hirnzelle und produziert damit den Strom. Er muss also irgendwo die Fähigkeit haben, durch seinen Gedanken, wir werden auch sehen morgen Abend, wo diese Schnittstelle ist, wo er den Strom produziert, er muss die Fähigkeit haben, ein Elektron zu bewegen, um es zur Schwingung zu bringen, um den Strom herzustellen. So, es ist erklärbar, wir können es auch nachmessen. Es gibt Experimente, die zeigen, dass bei der Entscheidung eines Menschen ein Impuls, ein Stromimpuls passiert. Und wir nennen das Aktionspotenzial. Und hier geht das Aktionspotenzial los. Und hier ist der Punkt der Entscheidung. Hier ist die Abwägung. Wir werden auch das sehen, der Geist muss jede Information, die an ihn rankommt, abwägen und entscheiden. Es kommt in den Geist nichts hinein, was er nicht entscheidet. Auch wenn es die Entscheidung unterbewusst abläuft, deshalb sind wir uns dessen nicht so bewusst, aber rein von der Funktionalität des Geistes, das ist er nicht in der Lage, er muss alles entscheiden über das, was er tut. Aber wir können nachmessen, wenn wir einen Menschen vor eine Aufgabe stellen, ich kann sie stellen, dass sie eine Farbe wählen, ja, und in dem Moment, wo er sich für eine Farbe entscheidet, gibt es im Hirn, wenn man ihn kann verkabeln, ein Aktionspotenzial, das es davor nicht da war, ja, und dieses Aktionspotenzial fängt von der Hirnrinde an, geht über das limbische System bis zu dem Objekt, bis zu den Muskeln, die nach der Farbe greifen oder nach dem Marker. So, das ist, können wir auch schön im Experiment beweisen, eine Entscheidung, ein Stromimpuls. Entscheidung, ein Stromimpuls. Und wenn wir in 4,5 Millisekunden Entscheidungen treffen können, dann wie viele Stromimpulse können wir pro Sekunde herstellen? Ja? Enorm viele, die da laufen, und das ist natürlich hochinteressant. Je mehr ich darüber nachdenke, umso faszinierender finde ich es. Auf jeden Fall, was um dieses Kapitel der Beweisführung abzuschließen, das Leben des Menschen besteht durch die Lebenserhaltung des Geistes. Das heißt, der Mensch und das Tier leben, weil sie einen Geist haben. Dieser setzt die ganze Maschinerie des Menschen, der Biologie in Bewegung, und wenn der Geist nicht mehr da ist, ist auch das Leben zu Ende, obwohl die ganzen Organe noch da sind. Ja, so, ist alles da, nur der Geist nicht mehr. So, die Lebensenergie zeigt sich auf körperlicher Ebene als elektrischer Strom. Eine Physikerin hat mir mal gesagt, es ist Gleichstrom, also Gleichstrom, nicht der alternative Strom, der da entsteht. Und auch das hätte ich in Physiker oder so, dann könnte man schön diese Dinge alle auch physikalisch erklären und schön zusammenbauen. So ist elektrischer Strom, und das bedeutet Bewegung. Nahrung, Sauerstoff, all das wird für die Bewegung genutzt, aber sie kann die Bewegung selbst nicht tun. Das kann nur der Geist über den Stromimpuls, dass dann die Kette der ganzen Reaktionen stattfindet. So, der Strom und die Bewegung ist an sich mein stärkstes Beweis, dass der Mensch kein reines biologisches Wesen ist, sondern er muss einen Geist haben. Und mit Geist meine ich eine Einheit, die fähig ist, zu fühlen, zu sehen, ja, abzuwägen, die hochkomplex ist mit, ich weiß nicht wie viel Bedürfnissen, die alle befriedigt werden müssen, die wir haben und die wir auch nicht leugnen können. Es kann keiner leugnen und sagen, ich kann ohne Liebe, ich kann ohne Gerechtigkeit, weil komm in eine Situation, wo man dir Unrechtes tut, und dann sieht man, ob du tatsächlich kannst. Ja? Ein Mensch wird das erkennen, dass das nicht geht. So, ich versuche das, das ist eines meiner wichtigsten Punkte in all meinen Vorträgen zu erklären, die Existenz des Geistes. Weil nur wenn ich einen Geist habe, kann ich das Wesen Mensch in seiner Komplettheit ansatzweise strukturell erklären. Ja, dass ich sage, okay, wenn wir einen Geist haben, dann brauche ich natürlich, dann ist mir klar, wo die Liebe reinkommt. Und der Weg ist der Gedanke, und der Gedanke entsteht zu Strom, und der Strom geht über den Nerven, und hast du eben die Leitung, wenn du dich ärgerst, dass sie dann zunächst deinen Vagusnerven reizt, der in deinem Magen dann zu einer erhöhten Säureproduktion anregt, dann kriegst du eben, wenn immer du dich ärgerst, Magenschmerzen. Oder hast du die Reaktion, dass du ein Herpes irgendwo in deinen Ganglienzellen hast und du gibst den Stromimpuls, und dann wandert er. Meistens braucht er 2 Tage nach meinem Ärger, dass er rauskommt an der Lippe oder wo auch immer er dann rauskommt, bis er da ist. Der Schaden war 2 Tage davor. Die Initiierung musste stattfinden, bevor das Ganze geschah. So haben wir den Geist, dann wissen wir, okay, der Geist ist der Bearbeiter der geistigen Information. Er entscheidet, seine Entscheidungen betreffen seinen Körper, und sind die Entscheidungen körpergerecht, das heißt, macht er den Strom, der dem Körper Kraft gibt, dann gibt es gute Gefühle, ja, und wenn er einen Strom macht, der den Körper Kraft entzieht, oder nicht macht den Strom, oder einen zu stark, und ich weiß noch nicht, wie es das auf physiologischer Ebene genau stattfindet, aber ich kann es nachvollziehen durch den Schaden, der dem Körper passiert. Ich kann noch nicht, weil ich bin dabei, ich möchte es wissen, die Kaskade der Reihenfolge sehen. Ja, ich will wissen, wie entsteht mein Herpes. Ja, weil ich denke, vor 2 Tagen einen Stress, habe einen Punkt. Und jetzt, wie entsteht er? Wo wird er initiiert? Ja, dass es über den Nerven geht, das weiß ich. Aber welche Rolle spielt dann das Rückenmark bei der ganzen Geschichte? Sogenannte Immunsystem. Wie funktioniert das Ganze? Ja, oder dass die Mandel dann krank wird oder die Nase schnupft oder der Husten kommt oder was auch immer uns so befällt oder der Rücken wehtut. Beim Rücken ist es relativ leicht, weil da wissen wir, das ist Nerv, Muskel, zack, das ist einfach. Aber bei so Organen wie Schilddrüsenfunktionsstörung oder Krebsentstehung, da gibt es eine Kaskade von Ereignissen oder von Abläufen, die ich noch so nicht nachvollziehen kann. Gibt es auch keine Literatur, die das genau nachvollziehen kann. Aber ich möchte es wissen. Auf jeden Fall, so viel, wie viel wir jetzt wissen, ist klar. Haben wir einen Geist, dann müssen wir wissen, hat er eine Verantwortung gegenüber dem Körper? Ist seine Denkweise in irgendeiner Weise vorgegeben? Kann er denken, was er will? Kann er entscheiden, was er will, ohne dass er den Körper schädigt? Oder kann er das nicht tun? Und da kommen wir zur Tätigkeit. Was muss ich tun, um Sauerstoff über die Lungen im Blut zu haben? Ich muss atmen. Was muss ich tun, um Wasser zu haben? Ich muss trinken. Nahrung muss ich essen. Die Wärme muss ich entweder wärmen oder kühlen oder nichts tun, wenn es die 37 Grad befriedigt. Schlaf ist hinlegen die beste Position. Da gibt es auch Sachen, warum wir schlafen müssen. Das ist auch etwas, was ich mich langsam rantaste, aber ich habe hier nicht den Zeit und den Rahmen. Die Sonne kommt, am besten ist in die Sonne zu gehen, aber sie fragt uns ja nicht, sie kommt überall durch. Sonnen. Und was muss der Geist tun, damit der Mensch lebt und es ihm gut geht? Er muss denken. Es gibt ja heute Methoden, die sagen, es ist gut, wenn der Mensch nicht denkt. Entspannung, ja. Ich habe auch diese Fälle und einen ganz krassen Fall, wo die Patientin geht und sagt, ich war auf einem Seminar 2 Wochen, damit ich nicht mehr denke. Ja, damit man sich sein Denken stoppt. Und was geschah, nachdem sie nach Hause kam, in der Nacht bekam sie einen Geist, einen Delirzustand. Das heißt, sie wusste nicht mehr, wo sie ist und sie musste in die Psychiatrie eingeliefert werden. Weil das Problem ist, Denken ist gesund. Es bringt uns weiter. Es ist das Wichtigste, was wir tun, und das Schnellste, was wir tun, das Meiste, was wir tun. Atmen wir so viel im Leben, wie wir denken? Ja oder nein? Natürlich nicht. Wir essen nicht, wir schlafen nicht so viel. Denken tun wir am meisten. Deshalb ist Denken wichtig. Nur die Frage ist es wichtig zu verstehen, was wir denken oder wie wir denken. Ja? Nun, es geht nicht, aber man kann sich einlullen, man kann den Geist in eine Situation bringen durch Repetition von gewissen Sachen, dass er so wie die Lunge hyperventiliert, ja, dass der Geist denkt und dennoch nichts produziert. Ja, so dem Körper Kraft entzieht, anstelle ihm Kraft zu geben. So, diese Spielchen sind möglich. Wir kommen ja im Trancezustand oder im Entspannungszustand, bringen wir ja den Geist dahin, oder besser gesagt nicht den Geist, sondern den Körper dahin, dass die Übertragung der Information nicht mehr stattfindet oder nicht mehr bewusst stand, so wie in der Anästhesie. Ja, auch in der Anästhesie empfindet der Mensch den Schmerz, aber der Geist empfindet ihn nicht. Irgendwo ist die Leitung unterbrochen. Irgendwo macht man etwas, dass die Chemie dort nicht mehr ankommt, was als Schmerz empfunden wird. Und so, aber letztendlich ist ja der Impuls da, dass der Agens ist da. Ja, so. Wir müssen denken. Diese Tätigkeiten, sind sie verpflichtend fürs Leben? Ich denke, wir sind alle einverstanden, dass niemand leben kann ohne diese Tätigkeiten. Ja? So, jetzt können dieselben Tätigkeiten uns auch töten. Was ist das? Was ist an der Oberfläche die Idee? Die gucken wir heute Abend noch an, dass ihr was zu tun habt zu Hause. Und dann morgen gucken wir es im Unterbewusstsein, woher diese Idee stammt. Aber es ist nur eine Idee, die die Schwierigkeiten der Menschen alle in seinem Leben bringen. Und das ist schön, wenn man das so einfach darstellen kann, auf einer einfachen Ebene. So, in allen Befragungen, die ich gemacht habe, habe ich diese eine Idee gefunden, die wir alle für richtig halten, aber der Körper beweist, dass sie falsch ist. Und da habe ich nur den Körper als Beweismittel, nicht den Geist. Weil auf der Ebene des Geistes sind wir subjektiv. Ja? Aber da es so Standard ist, dass jeder das so denkt, das war natürlich faszinierend. So, das ist unser Körper. Und wir wissen, damit er lebt, braucht er zwei Energiequellen, zumindest zwei. Die eine muss Chemie zugeführt werden. Wir brauchen also ein Mittel, ja, um etwas zu produzieren. Die Fabrik braucht Mittel und die Fabrik braucht auch eine Energie, die das Ganze durchzieht, und das ist der elektrische Strom. Und wie wir wissen, beides kann nicht von selber entstehen. Ja, es muss irgendwie zugeführt werden. Und für die Chemie haben wir als Vertreter, nehme ich jetzt nur den Magen, wir könnten auch die Lunge, aber ich nehme den Magen, er ist ja so der Hauptvertreter. Und in den Magen tun wir die Nahrung. Wie viel kann mein Körper mit dem Apfel anfangen? Kann mein Körper mit dem Apfel was anfangen? Nicht wirklich. Der Apfel muss zerlegt werden in ganz winzige chemische Teile, Moleküle, sonst bringt er den Zellen nicht, weil die Zellen sind ja klein. Sie sind, ja, das muss also alles auf Molekülebene zersetzt werden. So, der Magen macht aus der Nahrung die Chemie, und wir haben gesehen, wie die aufgenommen wird im Körper. Der elektrische Strom, haben wir gesehen, entsteht durch den Geist, durch sein Denken, durch seine Entscheidung. Und was futtert der Geist? So, er futtert also die Liebe oder die Gerechtigkeit, was auch immer wir sagen. Der Geist ist, das sind seine Bedürfnisse, die kann er auch nicht verzichten drauf. Ja, er braucht sie unbedingt. So, und jetzt ist die entscheidende Frage in der Versorgung. Wer muss diese Behälter füllen, damit im Körper genug ist? Weil wir gehen ja von der körperlichen Krankheit aus. Und ich könnte Ihnen ja die Geschichte ein bisschen erzählen, wieso die Patientin Migräne hat. Ja? Was ihr Problem ist, was ihre linke Hirnseite attackiert. Ja? Und dort die Situation macht. Die Frau bekommt die Migräne vor 13 Jahren, nach 3,5 Monaten, nachdem sie das Zuhause verlässt und weit weg von der Mutter flieht. Und sie hat in diesen 13 Jahren eine Unzufriedenheit gegenüber ihrer Mutter. Wir würden diese Unzufriedenheit nie als schädlich ansehen, würden wir? Sie kann doch nichts dafür, oder? Dass sie mit der Mutter unzufrieden sind. Können wir unsere Mutter aussuchen? Ja oder nein? Nein, können wir nicht. Das heißt, es gibt gute und weniger gute Mütter. Es gibt gestresstere und weniger gestresste Mütter. So, die Mütter können wir nichts aussuchen. Aber was denken Sie, welche Beziehung ist die wohl gefährdeste, Krankheiten zu machen? Sowohl auf psychischer Ebene, Depression und so weiter, als auch auf körperlicher Ebene. Welches ist die häufigste? Bitte? Ja, ja, aber mit welcher Person? Die Mutter-Beziehung ist eines der wichtigsten Beziehungen und ist eines der, die meisten Krankheiten auch produziert. Ja, kann sehr viele Krankheiten zurückziehen, auf die, zurückbringen auf die Mutterbeziehung. Aber da mit dieser Patientin nicht gesprochen wurde über ihre Mutterbeziehung. Und die Frage ist, warum hat sie einen Konflikt mit der Mama? Was will sie von der Mama? Futter oder Liebe? Ich habe noch keinen gefunden, der sagt, ja, ich brauche die Mutter, damit sie mir Essen kocht. Ja? Man braucht die Mutter für, man braucht sie auch manchmal zum Essen kochen, weil man über das Essen die Liebe der Mutter schmecken will, okay? So, das gibt es auch. Aber man will die Mutter nicht, dass sie einen bügelt und wäscht. Naja, vielleicht manchmal die Tochter, wenn sie kleine Kinder hat, sagt sie, ach, es wäre so gut, die Mutter zu haben, nicht? Dann fühlt man sich so alleine gelassen, wenn die Mutter sagt, mein Kind, ich habe mir meine Kinder selber erzogen, du erziehst dir deine selber. Schau, wie du zurechtkommst. Ich wünsche dir viel Spaß. Und dann ist natürlich das arme Wesen, ja, nicht ganz so glücklich. Er sagt, meine Mutter hilft mir nicht. Ich habe niemanden. Der Mann ist den ganzen Tag wo? Im Geschäft, ja. Und so gibt es dann in der Mutter Krankheit und Stresssituationen. Wie entsteht das? Warum komme ich überhaupt in einen Konflikt mit einem Menschen? Das hat etwas zu tun, wie wir in unserem Geist die Erfüllung unserer Bedürfnisse sehen. Nämlich die Frage, wer muss die Tanks füllen? Dann kommen wir zum Magen. Wer muss ihren Magen füllen, damit aus dem Magen Chemie entsteht und der Körper Kraft hat, etwas zu tun? So, wer muss füttern? Ich muss füttern, zu wie viel Prozent? Durch welche Tätigkeit füttere ich? Ich esse also und fülle den Magen oder trinken. Es ist einfach. Seid ihr froh, dass ihr selber entscheiden könnt übers Essen? Ja? Also ich bin sehr froh. Meine Frau liebt mich so sehr, dass sie mir immer den Teller übervoll macht. Und wenn es nach ihr ginge, dann, oh, du hast ja noch nichts gegessen. Ja, so, kannst bestimmt noch das rein und das und jenes. So, und ich bin so dankbar, dass ich sagen kann, ah, mein Schatz, ich schätze deine Liebe, aber mein Magen ist begrenzt. Früher habe ich das nicht so gesehen, weil ich dachte, ich muss ja was tun, damit sie glücklich ist, und habe das Essen gegessen. Und dann wurde ich immer breiter. Und irgendwann mal habe ich gedacht, es ist doch besser, nach den Grenzen des Körpers zu gehen, nicht nach der Liebe der Frau. Ja? So, ich bin froh, dass jeder für sich verantwortlich ist, für seinen Magen. Okay? Aber jetzt wäre ich zuständig, dass mein Geist voller Liebe ist, damit er richtig denkt und den richtigen Strom produziert und im Körper gute Harmonie herrscht. Bitte? Ich selbst. Gut. Zu wie viel Prozent? 100. Also das sind die, die die Vorträge schon gesehen haben. So. Aber auch die, die sagen 100%, was ja stimmt. Es ist nur möglich, rein technisch, dass nur ich meinen Geist fülle. Es ist technisch möglich, dass jemand anders meinen Magen füllt, durch eine Magensonde oder einen Magen, weil das ist am Körper. Aber in meinen Geist kann niemand eindringen, außer ich mache und nehme die Sachen auf. Das heißt, der Geist, ich muss zu 100%, was muss ich tun, damit ich genug habe? Was muss ich tun, damit der Körper wirklich Strom hat. Ja, ich weiß, ich muss auch die Nahrung ja aufnehmen, also ich muss sie irgendwo holen und dann muss ich sie was? Dem Körper geben. Ja, das ist immer, die zwei Elemente sind nehmen, um zu geben. Aber wenn ich jetzt den Liebeshunger habe, was tue ich? So, ich gehe und suche mir jemanden zu lieben, oder? Und damit werde ich befriedigt, oder nicht? Das ist der richtige Mechanismus. Aber was wir uns nicht kennen, weil es in unserem Unterbewusstsein lokalisiert ist, ist, dass wir letztendlich nicht umsonst lieben, sondern wir lieben, um geliebt zu werden. Und wir denken, geliebt werden füttert. Wir denken, und eines der giftigsten Gedanken, die den Menschen krank machen, ist, ich bin nicht geliebt. Sie können diesen Gedanken in jedem Konflikt finden. An der Basis liegt er immer dort. Ich will geliebt werden, weil ich denke, die Liebe des anderen füttert meinen Geist. Und diese Idee finden wir alle richtig. Wir denken alle, oder will einer von hier nicht geliebt werden? Das meldet sich keiner freiwillig. Wir alle gehen auf den anderen zu und sagen, ich liebe dich. Zu welchem Zweck? Ja, das heißt, die Not des Menschen ist nicht, dass er liebt. Er versteht auch nicht, wie beim Hunger, ich habe Hunger, dann gehe ich und esse. Ich habe Sehnsucht nach etwas, dann gehe ich und tu's. Nein, nein, dann sehne ich mich, dass jemand anders etwas für mich tut. Und dann sagen sie Leute, ja, ich brauche jemanden, der mich in den Arm nimmt. Oder? Das ist nicht schön? Ich brauche jemanden, der mich in den Arm nimmt. Wirklich? Wie wär's mit den Arm nehmen? Von was lebe ich denn letztendlich? Vom in den Arm genommen werden oder vom in den Arm nehmen? Kann ich es überhaupt differenzieren? Ein Mädchen, das seit 5 Jahren mit ihrem Freund zusammenlebt, ist 24 Jahre alt, sagt ihrem Freund jeden Tag, ich liebe dich. Und sie sagt mir, er sagt es mir vielleicht einmal im Monat. Ist sie glücklich oder nicht? Warum denn nicht? Weil sie zählt. So, sie zählt, warum? Von welcher Liebe lebt sie? Von dem, was sie gibt oder von dem, was sie bekommt? Von was lebt sie? Sie lebt in ihrem Kopf von dem, was sie bekommt. Und jeden Abend oder Tag, wenn sie sagt, ich liebe dich, ist ihr Lieben von ihrem Freund nicht interpretiert, ich liebe dich umsonst, sondern sie will es wieder hören. Okay? Oder wir Männer können das nachvollziehen. Ja? Also meine Frau, die machte mich aufmerksam. Ich liebe dich. So. Ist ja die. Die Männer können manchmal sagen, ich liebe dich, wenn sie irgendein Interesse haben. Aber sie sind nicht so redefreudig. Ja? Am Anfang vielleicht noch, aber mit der Zeit verstummen sie. Ja, so. Und dann sagt die Frau, ich liebe dich. Oh, wie schön. Ja? Aber was tue ich? Ja? So, die größte Not des Menschen, und wir werden sehen, morgen Abend, weil jetzt ist Schluss, ist, dass er nicht versteht, auf Geistesebene, wie er füttern muss. Er glaubt, andere müssen ihn füttern. Deshalb werten wir die Taten anderer immer höher als unsere eigenen selbst. Wir gehen in eine Beziehung, nicht um ausschließlich zu geben, sondern wir gehen in eine Beziehung, um letztendlich von dort etwas zu bekommen. Und dann gucken wir ganz genau, ob das, was wir gegeben haben, auch zurückkommt. Und ich hätte nie gedacht, dass geliebt werden nicht stimmt. Weil in allen Büchern wird es beschrieben, dass wir geliebt werden müssen. Ich werde morgen Abend es zeigen, dass technisch gesehen die Liebe des anderen mir nichts nutzt. Nur das, was ich mit dir anfange, bringt mir einen Nutzen. Nur meine Aktion mit der Liebe des anderen oder mit der Liebe, die ich nehme, bringt mir etwas. Nicht das, was der andere tut. Aber es ist schwer zu überzeugen, das kann ich meinen Patienten immer nur erklären an ihrer eigenen Krankheit. Diese Patientin hat einen Mangel an Liebe in ihrem Körper, weil sie sich von ihrer Mutter nicht geliebt fühlt. Also geht sie gegen die Mutter in ihrem Inneren vor. Sie hat ihrer Mutter gewisse Dinge verboten zu reden mit ihr. Sie hat gesagt, Mutter, wenn du dieses Thema ansprichst, lege ich den Hörer auf. So, darf die Mutter gewisse Dinge nicht mehr ansprechen mit der Tochter, weil das bringt in der Tochter was vor. Ja, und dann frage ich die Patientin, sind sie stark oder schwach? Wenn ich mir das Ganze nicht anhören kann. So, sie protestiert, sie will der Mutter vorschreiben, was die Mutter ihr sagen soll und nicht. Natürlich, die Frau ist 33, ja. Und sie sagte, sie hat extra gewählt, weit weg von zu Hause zu gehen, dass sie endlich machen kann, was sie will. Ja, weil Mütter sind ja sehr liebevoll, oder? Die mischen sich überall ein, aus lauter Liebe. Nicht alle Mütter, aber viele. Ja? So, deshalb ist das nicht immer so eine gute Reaktion. Aber schauen Sie, wenn die Mutter sie liebt oder nicht liebt, was macht sie krank mit ihrer Migräne? Es ist nämlich, wie sie auf die Mutter reagiert. Und ändert sie die Reaktion in ihrem Geist auf die Mutter, verschwindet die Migräne, so wie sie auch bei mir verschwunden ist. Und wie sie bei jedem verschwindet, der es umsetzt. Weil wenn es keinen Input mehr gibt, wenn es keine falsche Aktion mehr gibt auf die Hirnrinde, dann kann auch die Migräne als Strom nicht mehr entstehen. Dann brauche ich auch kein Gerät, wie ich gestern erklärt habe, das mir hier irgendwelche Impulse macht, um den Strom zu deviieren und zu abzulenken, damit ich die Migräne nicht kriege. Und genauso ist es mit sehr vielen Krankheiten, aber das muss ich morgen Abend anhand des ersten Beispiels, wo ich es gesehen habe, vor, weiß nicht, 8 Jahren, war die erste Patientin, die mir die Augen geöffnet hat. Und seitdem konnte ich das Modell und das Prinzip an jedem einzelnen Patienten beweisen. Und ich kann es auch an jedem von Ihnen beweisen mit Ihrer Krankheit. Wir können es sehen, es findet immer auf derselben Ebene statt. Immer. Die Sache kann unterschiedlich sein. Ja, aber der Prozess geht immer dahin, ich bin nicht geliebt oder ich habe jemanden nicht mehr, der mich gern hat, der mich in den Arm nimmt und so weiter. Und so falle ich ins Selbstmitleid. Und wie wir alle wissen, Selbstmitleid ist letztendlich das Gift aller Gifte für unseren Körper. Was auch immer es dort antut, es zerstört die Zelle des Menschen und dezimiert ihn über die Zeit. Bringt ein großes Durcheinander, aber sie entsteht aus dem Gedanken, niemand liebt mich. Oder der, den ich will, dass er mich liebt, liebt mich nicht mehr. Und da ist der Mensch in einer Gefangenschaft in seinem Geist. Wenn jemand anders mich füttern muss für das wichtigste Bedürfnis meines Lebens, dann bin ich in meinem Wesen nicht mehr frei. Dann bin ich ein Gefangener meiner Umwelt und muss nach den Umständen des Lebens handeln, aber ich handle nicht für mich, sondern gegen mich. So viel. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.